Hallo, meine lieben Damen und Herren draußen an den Endgeräten. Wir dürfen Sie wieder begrüßen zu einem unserer tollen und sehr informativen Podcasts. An meiner Seite, Sie erkennen ihn natürlich sofort, aber ich stelle ihn trotzdem sehr gerne nochmal vor, unsere Koryphäe Dr. Jörn Witt, Chefarzt hier in der Klinik und von Urokompetenz. Willkommen in unserer kleinen Gesprächsrunde.
Hallo Ludger, schön, dass du da bist und ja, erstmal alles Gute zum neuen Jahr, kann man vielleicht noch sagen.
Unser erster Podcast im neuen Jahr,
genau. Ja.
Von daher wünschen wir Ihnen das natürlich an den Endgeräten auch. Und wie Sie das vielleicht schon kennen und fangen wir natürlich immer gerne mit einer kleinen aktuellen Einordnung an. Jan, du hast da was Schönes rausgesucht. Da hat
genau,
wieder also, jemanden Prominentes erwischt.
Richtig. Ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so angekommen, aber David Cameron, das ist ehemaliger Prime Minister in UK, in England, hatte Prostatakrebs. Also Prostatakrebs ist recht verbreitet. Das sieht man auch daran wieder, ist inzwischen operiert. Ich sage nicht, wo er operiert ist. Aber er ist operiert und deswegen immer der Hinweis, aufmerksam sein, zur Früherkennung gehen und die entsprechenden Maßnahmen nutzen, PSA-Test machen, das ist sicher sinnvoll.
Ja. Okay, das kurz zu unserer Einordnung, was die aktuellen Themen anbetrifft. So, wir haben uns heute natürlich wieder was Spannendes,
genau, das hat
Thema ausgesucht.
Richtig, insbesondere auch, weil wir sehen, dass unser Video, was wir dann auch nochmal verlinken zur Prostata-Entfernung, was müssen Sie wissen, was sollen Sie wissen, sehr gut angenommen wird und wir daraufhin viele Nachfragen auch bekommen haben, dass wir die Thematik noch ein bisschen vertiefen sollen.
Ein bisschen aufbauen, genau.
Haben wir heute das Thema Kontinenz nach Prostata-Entfernung.
Kontinenz, ja. Nach Prostata. Ich kann mich an einen unserer vorherigen Podcasts erinnern, da hattest du gesagt, hier in diesen Breitengraden ist die Kontinenz nach einer Prostataentfernung vielleicht eher wichtig und in anderen Breitengraden haben die einen etwas anderen Schwerpunkt.
Ja, genau, also da ist die Potenz, wird, je weiter man nach Süden kommt, nimmt zu an Bedeutung.
Okay. Ja.
Aber gerade hier ist es schon so, dass die Leute schon erkennen, dass die Kontinenz natürlich als soziale, für den sozialen Umgang ein ganz wesentlicher Faktor ist.
Kontinenz heißt ja nun mal Wasser halten, richtig?
Genau, richtig.
Da ist es natürlich die große Frage, Wasser halten nach so einer Prostata-Entfernung, wo ist da das Problem? Oder was für Problem oder wo steckt da?
Wie kommt das überhaupt zustande? Ja, genau. Also letztlich so ganz genau weiß man auch nicht alles. Ja, aber hier ist die Blase. Die Prostata ist dann unterhalb der Blase und wird bei der Prostata-Entfernung wird die Prostata abgetrennt an der Blase und an der eigentlichen Harnröhre, die dann unterhalb der Prostata kommt. Und das Ganze wieder zusammengenäht. Und das führt zu einer Lageveränderung erstmal der Strukturen, die zumindest mitverantwortlich sein kann für eine Kontinenzproblematik oder eine zeitweilige Kontinenzproblematik. Aber
das heißt, die Prostata ist dazu da, die Harnröhre zuzuquetschen? Oder
eigentlich wie darf ich mir nein. Das vorstellen? Also es gibt einen Schließmuskelmechanismus, der ist unterhalb der Prostata, das ist tatsächlich in der Harnröhre selber gelegen.
Okay.
Das ist ein Rohr und alle Röhren im Körper sind letztlich mit Muskelfasern umgeben, egal ob das jetzt Darm ist oder Gefäße, wie auch immer. Und das sind glattmuskuläre Muskelfasern, die sind nicht willkürlich ansteuerbar. Das heißt, nicht willkürlich, das ist so wie der Darm. Ich kann ja auch nicht sagen, jetzt will ich meinen Darm entleeren, das geht nicht.
Ja. Okay.
Ist unwillkürlich. Es gibt einen willkürlichen Schließmuskel, ja, den gibt es, sowohl für den Darm als auch für die Blase. Den spanne ich an, wenn die Toilettentür verschlossen ist und ich mit voller Blase davor stehe. Ja, dann stehe ich da so. Aber wenn wir jetzt nochmal reden, dann funktioniert die Kontinenz ja von alleine. Es ist also ein unwillkürlicher Mechanismus. Und das ist überwiegend überwiegend in der Harnröhre selber, die oberhalb des Beckenbodens gelegen ist, implementiert, eingebaut. Ja, okay. Da ist das drin. Ja.
Und wie machen sich dann diese Probleme bemerkbar?
Ja, genau. Es gibt also verschiedene Formen der Kontinenzproblematik, das, worüber wir bei der Prostata oder nach einer Prostataoperation reden oder auch nach Bestrahlung, kann das auch auftreten. Ist eine sogenannte Belastungsinkontinenz. Das heißt, bei bestimmten Belastungen, Heben von Lasten, Husten, Pressen, also was einen erhöhten Druck im Bauchraum verursacht, tritt ein unwillkürlicher Urinverlust auf. Manchmal auch bei bestimmten Bewegungen, Heben des Beines oder irgend sowas. Das nennt man Belastungsinkontinenz und das kann sehr unterschiedlich sein in der Ausprägung zwischen einem Tropfen in der Woche bis es läuft alles raus. Ne? Das ist also eine große Spannbreite. Aber ich glaube, wichtig zu wissen, das sehen wir hier auf dieser Folie, ist, dass es verschiedene Einflussfaktoren sind, die dafür eine Bedeutung haben. Die sind einmal auf der Patientenseite. Negativfaktoren sind zum Beispiel Übergewicht. Ein deutliches Übergewicht trägt man mit sich rum, drückt halt auf den Beckenboden. Ja, ist ja erstmal leicht zu erklären.
Oder macht auch, ja auch die Schwerkraft zieht nun mal alles nach unten.
Genau, dann Diabetes mellitus, also Zuckererkrankung. Insbesondere dann, wenn das lange besteht, Begleitproblematik vorhanden sind, also für die Nerven nicht mehr richtig funktionieren, sowas kann eine Bedeutung haben, ein fortgeschrittener Tumor, also dass im Rahmen der Behandlung mehr Gewebe entfernt werden muss, aber auch eine Vorbehandlung an der Prostata. Und sowohl für gutartige Veränderungen als auch, wenn man eine vorbestrahlte Prostata hat, sind alles Negativfaktoren, die für hinterher dafür sorgen können, dass die Kontinenz schlechter wird. Dann gibt es aber natürlich auch den Operateur als Faktor. Ja. Je mehr Erfahrung, desto besser. Grundsätzlich, natürlich gibt es auch Talent und weniger Talent, ist auch immer so. Natürlich muss man die Anatomie kennen, relativ selbstverständlich.
Das sollte man, ja.
Ja, aber man muss auch die Strukturen erkennen können. Ne? Wenn ich das nicht gut unterscheiden kann, dann nützt mir die Kenntnis der Anatomie im Buch erstmal auch nichts. Ne? Und da gibt es ganz große Unterschiede. Da haben wir hier hinten irgendwo nochmal eine Folie, die hatte ich schon mal im anderen Podcast gezeigt. Das ist ganz große Unterschiede in den Kontinenzergebnissen gibt. Ja, und das ist nicht nur erklärbar, dass in einer Klinik immer nur die schlechten Fälle landen und in der anderen Klinik die guten, sondern das hat sicherlich was mit der Expertise des Operateurs oder der Klinik an sich zu tun. Ja. Natürlich spielt die Technik auch eine gewisse Rolle. Ja, das heißt, wie gehe ich denn da eigentlich vor? Mache ich eine offene Operation, was ja inzwischen eigentlich
oder minimalinvasiv
sehr selten ist oder minimalinvasiv, laparoskopisch macht aber auch kaum noch jemand, weil da die Ergebnisse einfach deutlich schlechter sind.
Laparoskopisch, das war?
Das ist minimalinvasiv mit den Stäbchen, wo der Operateur selber handelt, aber eben keine solchen Instrumente hat, die eben abgewinkelt werden können, zwei Gelenke kurz vor der Spitze des Instrumentes haben, weil ich damit eben viel besser arbeiten kann.
Okay. Ja,
und da gibt es also eine klare Literatur,
also dass
die Laparoskopie schlechter ist.
Kann ich das so als Abstufung offen, ist so wirklich die offene OP, das ist wirklich ganz offen.
Da hat man einen richtigen Schnitt. Ja, okay. So, ne? Und bei der Laparoskopie ist es minimalinvasiv, genauso wie bei der Robotik, allerdings eben schlechtere Instrumente.
Okay, ja? Also kann man schon sagen, dass der Roboter auch hier wieder eigentlich das Mittel der Wahl sein sollte.
Das ist richtig, wenn man damit umgehen kann. Es gibt natürlich Leute, die sehr gut offen operieren können, die das auch nie anders gelernt haben. Wenn die dann jetzt, ich sag mal, 63 sind, dann sollten die auch nicht unbedingt versuchen, jetzt auf die Roboterchirurgie umzusteigen, weil das werden sie wahrscheinlich nicht mehr gut lernen.
Okay.
Nein, aber das ist eine Generation, die auch letztlich bald alle oder viele im Ruhestand sind, sodass das also nicht mehr viele machen. Roboter ist schon das, wenn man das damit arbeiten kann, ist es das optimale Instrument.
Okay.
Teamfaktoren spielen sicherlich auch eine Rolle. Also man sollte an jeder Stelle des Prozesses während der Operation, vorher, nachher auch, aber insbesondere auch bei der Operation, natürlich immer die Leute haben, die optimal für die Situation ausgebildet sind.
Ja, also das
heißt
Team.
Nicht so, wie das so, wie ich das an manchen Kliniken immer wieder erlebe, ja, Herr Dr. Müller, Assistenzarzt, gehen Sie mal dahin, oder Frau Dr. Schmitz, ja, heute gehen Sie mal dahin. Das ist natürlich nicht richtig strukturiert.
Ja,
auch
ja.
Da am Tisch, an Assistenten, möchte ich natürlich jemanden haben, der das optimal macht, weil sonst gibt es wieder Zeitverlust und es blutet mehr und man sieht weniger, der hält nicht richtig oder sie hält nicht richtig, wie auch immer. Und das ist etwas, was wir also grundsätzlich vermeiden, dass wir also immer die optimale Person an der Stelle haben, wo wir sie brauchen.
Ja. Ja, ja.
Und natürlich ist es auch so, dass die Anatomie viel besser inzwischen verstanden ist. Hier sehen wir so ein Bild, was ein bisschen älter ist. Das ist 2002, also gar nicht so alt, publiziert. Geht aber letztlich auf Zeichnungen zurück, die aus den späten 80ern und 90ern sind. Da sieht man hier die Prostata in einem Querschnitt. Und um die Prostata herum ist eigentlich wenig dargestellt, weil man einfach nicht viel wusste. Der Walsh, der das damals publiziert hat, der hat das in einem einzigen Kadaver hat er das untersucht, ja, und dann publiziert. Das ist auch ganz gut, aber je diffiziler die Strukturen, je mehr es in die Peripherie, in die Aufteilung geht, desto mehr Differenzen gibt es auch zwischen den einzelnen Menschen. Ja.
Okay.
Und inzwischen, da sieht man dann hier, ist also viel mehr bekannt über die Prostata, die Umgebungsanatomie um die Prostata herum. Und das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aber es soll einfach nur zeigen, wir wissen natürlich inzwischen auch viel mehr. Auch die Roboterchirurgie hat einiges dazu beigetragen, dass man es besser versteht. Ja.
Ah, okay. Ja. Kontinenzprobleme nach einer Prostatektomie, sind die vermeidbar?
Ja, genau. Das ist im Grunde, hatten wir ein bisschen diese Thematik schon. Natürlich kann ich die individuellen Faktoren des einzelnen Patienten nicht beeinflussen oder nur bedingt. Ja, ich habe mal einen gehabt, der war wirklich sehr dick, und auch aus der offenen Chirurgie, habe ich gesagt, operiere ich nicht, muss erstmal abnehmen, der kam dann ein halbes Jahr später, da hat er dann auch tatsächlich 50 Kilo abgenommen, dann habe ich ihn auch operiert. Also ein bisschen kann man ja schon beeinflussen, aber meistens eben nicht wesentlich. Ja, aber natürlich kann ich einem Patienten schon sagen, wenn sie keine individuell negativen Faktoren haben, dann liegt es fast ausschließlich an dem operativen Vorgehen und die Wahrscheinlichkeit für eine gute Kontinenz ist fast garantiert. Also eine Kontinenz, eine lebensqualitätseinschränkende Kontinenzproblematik ist bei uns in unseren Händen, es ist unter 0,5%. Also der Jurist würde fast sagen, es ist mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Ja,
ja. Sehr gut.
Ja, das sind so, glaube ich, die wesentlichen Faktoren. Wie häufig sind Kontinenzprobleme, hatten wir eben schon gesehen, sehr unterschiedlich eben, aber in den erfahrenen Händen eben doch sehr selten. Dann gab es noch so einige Publikationen in den letzten 10 Jahren, ob es vielleicht, wenn ich einen besonderen Zugang wähle zur Prostata, ob das besser ist.
Was heißt einen besonderen Zugang?
Wenn ich von hinter der Blase komme, also von hier hinten und nicht von hier vorne, ja, das wäre der andere Zugangsweg.
Aha.
Das kann man machen. Dadurch erhält man viele Umgebungsstrukturen zwangsläufig, weil es gar nicht anders geht. Ja. Andererseits hat man weniger Platz, man sieht schlechter, deswegen sind die R1-Raten, also das Tumor im Randbereich, ist höher. Was natürlich dann wieder onkologisch schlecht ist. Und was wir entwickelt haben und was auch woanders beschrieben ist, dass man all diese Umgebungsstrukturen auch erhält, wenn man vor der Blase lang geht, was den Vorteil hat, dass man eben bessere Sichtweise hat und dann eben auch bessere Kontinenzergebnisse hat. Ja, wir sehen das hier nochmal, wir nennen das Sleeve-Technik, dass man all diese Umgebungsstrukturen, die vor der Prostata liegen, erhalten. Da ist viel Bindegewebe drin.
Okay.
Und das hält dann alle Strukturen besser und dadurch sind die Kontinenzergebnisse dann auch besser.
Ja. Also an dieser Stelle finde ich zum Beispiel, dass wieder deine Erfahrung hier aufblitzt und dass man wirklich nur sagen kann, das ist ja brutal, was du da an Erfahrung und was du in den Jahren so an Erkenntnissen gesammelt hast.
Genau, und deswegen glaube ich, dass die Kontinenz bei vielen von negativen Einflussfaktoren und der entsprechenden Expertise des Operateurs fast garantiert werden kann.
Ja. Was rätst du Patienten, um solche Probleme zu nach, wie kann man das sagen, postoperative Probleme
zu vermeiden?
Was würdest du denn sagen? Also keine Adipositas.
Ja, gut, aber das sind ja das, was ich mir, wenn ich die Diagnose Prostatakrebs bekomme, meistens kann ich nicht ganz so viel am Gewicht direkt tun. Nein, ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, dass man sich ein Zentrum sucht, das eben viel Erfahrung hat und dann am besten auch noch einen Operateur, der viel Erfahrung hat. Das ist eigentlich das was am sichersten ist. Und ich kenne auch große Zentren, die sagen, alle unsere Operateure sind gleich, aber das kann eigentlich nicht sein. Das geht nicht, wenn man dann so in die Tiefe guckt oder mit Personen spricht, die dann tätig sind, wird dann meistens doch deutlich, dass es doch deutliche Unterschiede zwischen den Operateuren gibt. Und das ist nicht, dass man es nicht einfach über einen Kamm scheren kann und sagen kann, ja, das ist schon alles gleich gut, weil wir hier alle die gleiche Technik anwenden. So einfach ist es dann im Leben eben doch nicht. Ja, okay. Deswegen also gucken, wer ist ein gutes Zentrum, ja, aber wer ist dann auch eben der Operateur. Okay. Und, ja.
Also wenn ich ein, sagen wir mal, ein laienhaftes Fazit ziehen darf, würde ich sagen, wenn nicht ganz große persönliche und körperliche Schwierigkeiten schon da sind, liegt es schon sehr an der Technik und am Operateur,
absolut,
ob nachher eine Inkontinenz vorhanden ist oder ob das insofern gut ist.
Wie schnell das dann auch gut ist. Ne? Also bei uns gehen die meisten Patienten ohne Probleme direkt nach Hause. Das ist also eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich und wir sehen die häufig auch nach 3 Monaten wieder und deswegen wissen wir kennen unsere Zahlen halt.
Ja. Meine Damen und Herren, ich würde das schon fast als Schlusswort dastehen lassen, weil besser hätte ich es jetzt gar nicht, hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Hörer?
Ja, also wir werden diese Thematik, weil sie eben über diese Thematiken um die Prostataentfernung in den nächsten Podcasts sicherlich auch noch ein bisschen weiter vertiefen. Ansonsten von meiner Seite, ja, bitte ein Like da lassen, abonnieren.
Weiterempfehlen.
Weiterempfehlen, genau. Und ja. Von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wenn wir Sie bald wieder hier begrüßen dürfen. Und Jörn, vielen Dank, dass ich dich wieder nerven durfte.
Ja, auch vielen Dank für deine Fragen.
Mit meinen Fragen und dass du so geduldig, ich sag
wichtige
mal.
Wichtige Thematiken muss man immer gut erläutern.
Ja, bei den Zahlen, die wir hier so sehen und bei der Häufigkeit, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Ja. Hat man mal gesagt, 70.000 Neuerkrankungen.
70.000 Neuerkrankungen sind 30.000 Operationen pro Jahr. Also schon etwas, was eine wesentliche Bedeutung hat.
Ein relevantes Thema und das sind ja wirklich signifikante Zahlen, die interessant sind. Von daher, meine Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, Sie nächstes Mal wieder hier begrüßen zu dürfen.
Genau.
Und danke für deine Geduld und für deine Nerven. Und ich sag mal, ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, vielleicht ist es heute auch nochmal wieder ganz deutlich geworden, dass man vielleicht bei so einer Koryphäe wie Jörn, Herrn Dr. Witt, dass man hier vielleicht ein wenig besser aufgehoben ist als, ich will nicht sagen, dass man irgendwo anders schlecht aufgehoben ist, das will ich auf keinen Fall sagen, aber dass man vielleicht hier einfach noch ein bisschen besser aufgehoben ist. Und von daher, wenn Sie Fragen haben, Urokompetenz, Sie finden uns auf der Website, scheuen Sie sich nicht anzurufen und mit Herrn Dr. Witt einen Termin zu machen. Ich sage mal vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Tschüss.